Mein Schwager hatte sie auch angesagt. Mir ging es in der Vergangenheit nicht so gut. Das heißt, die letzten 14 Tage habe ich mich ziemlich abgeplagt und hatte Schwierigkeiten mit eigentlich ganz normalen Erkältungen. Aber schlussendlich ist das in Asthma gemündet und stehen die Kinder vor mir. Papa, heb mich mal hoch. Nee, kann ich nicht. Ist mir zu anstrengend. Ich meine, mit 33 sollte das ein oder andere doch noch gehen. Zum Beispiel Treppen steigen und so weiter. All das war schwierig. Und ich stehe hier, weil Gott es so wollte und weil ihr gebetet habt. Und ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Und ich bin der lebendige Beweis dafür, dass unser Gott lebt. Ansonsten würde ich hier nicht stehen. Genau. Ich möchte einmal starten mit der Predigt. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Matthäus 5, ab Vers 17. Ist nett. Ich bin versorgt. Ist echt nett. Stellen wir hin für dich wieder. Genau. Matthäus 15, die Verse 17 bis 20, mitten aus der Bergpredigt. Und ich hatte vor dem Gottesdienst noch ein interessantes Gespräch. Ich habe jemandem die Frage gestellt und diese Antwort darauf werden wir auch heute klären. Wir können gerne die Präsentation starten, genau. Die Frage vielleicht auch mal an euch: Bist du persönlich gerechter als die Pharisäer? Können wir gerne mal uns heute anschauen. Also Matthäus 15, 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wenn wir uns diesen Text anschauen, dann ist der Anfang sehr interessant. Dort steht: Ihr sollt nicht meinen. Die Bibelstelle stimmt nicht. Ich habe was Falsches gesagt, okay, aber wir sehen es. Habe ich 15 gesagt, sorry dafür. Wir lesen es vorne auch, ansonsten nochmal an der Wand. Also, es ist nicht wichtig, was wir meinen. Also, Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, sondern wichtig und viel wichtiger ist, was der Herr Jesus sagt. Und er sagt hier ganz ausdrücklich, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Wir sprachen heute Morgen in der Einleitung über das Thema Gnade. Da, wo kein Gesetz ist, da braucht es auch keine Gnade. Wir werden da später tiefer einsteigen. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das Wort Gottes konstant ist, dass es bleibt. Die 10 Gebote und die Propheten, die sind nicht zu Ende gegangen, sondern in Christus finden sie ihre Erfüllung. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein, dieses Strichlein, dieses Jota, da kann man erkennen, ist jetzt das eine Wort gemeint oder das andere. Das war im Hebräischen oder ist im Hebräischen sehr wichtig, um eine Unterscheidung zu machen zwischen den verschiedenen Begrifflichkeiten. Also, das Wort Gottes, wir halten es fest, ist konstant. Die Gebote Gottes, sie gelten auch heute noch. Sie gelten auch heute noch, steht hier ausdrücklich drin. Lasst uns da mal etwas näher hineinschauen, was das zu bedeuten hat. Das Alte Testament, das war ja zu der Zeit Jesu aufgeschrieben, das Alte Testament spricht sehr viel von den Dingen, die kommen werden. Und auch sehr viel von einem Menschen, einem Mann oder vielleicht sogar noch mehr, Ja, sie spricht von dem Messias, von dem Erretter. Schon im Alten Testament gibt es ganz viele Prophetien, die auf diese eine Person hindeuten, und zwar auf Jesus Christus. Das ist das zentrale Thema der Bibel, dass der Mensch verloren ist und Rettung braucht. Es gibt wirklich sehr schöne Prophetien, also die Psalmen sind voll davon. Wir haben viele Beispiele auch, die Jesus ähneln. Aber das Bekannteste, also das, was mir am bekanntesten ist, von der Prophetie aus dem Alten Testament, ist die Jesaja 53. Jesaja 53, die Verse 4 bis 5. Dort heißt es, fürwahr, also es ist wirklich so, er, und damit ist Jesus gemeint, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sehen ganz klar, der Mensch braucht Rettung. Warum ist das so? Und damit kommen wir wieder zurück zu unserem Predigttext. Wir lesen hier davon, dass die Gebote nicht aufhören. Was sind denn die Gebote Gottes? Die Gebote Gottes sind zum einen auf jeden Fall der Maßstab Gottes an uns. Gott ist absolut gerecht, hat nie eine Sünde getan und er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Wir haben es auch von Daniel gehört. Wir sind aber von diesem Maßstab Gottes abgewichen. Wir sind abgewichen von der Gerechtigkeit Gottes. Also zum einen der Maßstab, zum anderen sind die 10 Gebote für uns eine Hilfe, um mit unserem Leben klarzukommen. Ja, man hört hier so ein Staufen, so ein Grinsen. Aber es ist so. Gebt doch mal ein im Internet, sucht mal nach der Definition für Gerechtigkeit. Und ihr werdet feststellen, dass diese Definitionen an die 10 Gebote angelehnt sind. Also man merkt, das, was hier in der Bibel steht, das ist gut. Aber was nicht erfolgt ist, wenn man diese Definitionen anschaut, also was ist Gerechtigkeit, wenn man das mal sucht im Internet, Gott kommt darin nicht vor. Das heißt, wir Menschen, wir haben ein grundsätzliches Bedürfnis nach Gerechtigkeit, aber gleichermaßen klammern wir Gott aus. Was sagt die Bibel dazu? Das trifft es hier auf den Punkt in 5. Mose 6, Vers 25. Da wird gesagt, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Es ist also ganz einfach, zumindest zu verstehen. Wenn wir die Gebote Gottes halten, sind wir gerecht. Ich darf euch ehrlich gestehen, dass ich das nicht geschafft habe. Zum Beispiel das Gebot, dass ich nicht lügen soll. Gibt es jemanden, der schon mal gelogen hat? Okay, nicht alle. Das ist schön. Wir können uns nachher nochmal sprechen. Dann kann ich von euch vielleicht nochmal lernen. Sehr gut. Es ist nun mal so, wenn ich gegen ein Gebot verstoßen habe, habe ich gegen das ganze Gesetz Gottes verstoßen. Wie kann man das verstehen? Stellt euch vor, ich fahre mit meinem Auto, suche mir einen schönen freien Parkplatz, stelle hinterher fest, ich habe so ein Knöllchen an der Windschutzscheibe, es war die Feuerwehreinfahrt. Also war schön groß und breit. Ich habe mein Auto dahingestellt und habe dadurch dann einen Verstoß begangen gegen die Straßenverkehrsordnung. Ich brauche jetzt nicht nochmal schnell fahren und geblitzt werden oder sonst noch irgendwas machen. Ich habe schon diesen einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung und bin somit quasi schuldig. Und so ist es bei Gott auch. Wenn wir eine Sache nicht richtig gemacht haben in Gottes Augen, dann ist es vorbei mit unserer Gerechtigkeit. Nun, Gnade haben wir gehört. Wir haben von Gesetz gehört. Nun, wenn es ein Gesetz gibt, dann muss es ja auch Konsequenzen dafür geben. Stellen wir uns mal vor, unser Georg hat einen Elektronikladen. Tolle Sachen hat er da. Und ich gehe bei ihm in den Laden und sage, ich brauche einen neuen Fernseher. Schnapp mir einen 85-Zoll-Fernseher unter den Arm und gehe dann raus. Und der Georg wird dann sagen, du, das sollst du aber nicht. Du solltest schon vorher bezahlen. Das hat nichts mit Gesetz zu tun. Gesetz hat auch was mit Konsequenzen zu tun. Ja? Also ohne Gesetz bräuchten wir keine Gnade. Und ohne Gesetz und Gerechtigkeit bräuchten diese Predigt nicht. Nein, das wollte ich nicht sagen, sondern das Wichtigste an dieser Predigt ist, dass, und das müssen wir verstehen, das steht hier an der Wand, dass wir ohne Jesus keine Möglichkeit haben, sagt die Bibel, sagt nicht ich, wir haben keine Möglichkeit auf eine Rechtfertigung vor Gott. Denn ich habe es gesagt, Gott ist selbst absolut gerecht und lässt nur Menschen in den Himmel, die genauso gerecht sind wie er. Das lesen wir in unserem Predigttext im letzten Vers, wenn unsere Gerechtigkeit die Gerechtigkeit der Pharisäer nicht weit übertrifft, dann werden wir nicht in den Himmel kommen. Geschwister, gibt es noch Hoffnung für uns? Das Gesetz Gottes zeigt uns auf, dass wir versagt haben. Auf ganzer Linie. Galater 3, Vers 24 bis 27. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Es gibt eine Möglichkeit. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Wir dürfen, ich weiß, ihr wisst das, aber ich möchte später nochmal auf andere Punkte eingehen, was es bedeutet, wenn wir wissen, wir sind absolut gerecht. Also wir dürfen durch Glauben gerecht werden. Nichts Neues wird hier sehr oft von der Kanzel gepredigt. Durch den Glauben sind wir gerechtfertigt durch Jesus Christus, weil er stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist. Und es stimmt, was dort steht. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit und das Leben. Wie ist das nun mit Christus anziehen? Wenn ich euch anschaue, dann sehe ich im Gegensatz zu Adam und Eva, ihr habt alle etwas an, ja? Und das, was da drunter ist, kann ich nicht sehen. Es ist für mich verborgen. Wie ist das, wenn wir Christus anziehen? Der Vater, der absolut heilig und gerecht ist, sieht uns in Christus ebenso als vollkommen gerecht. Ja, wir sehen es hier, Vers 27. Wenn wir Christus angezogen haben. Genau, hier steht noch die Taufe drin und das ist auch ein wichtiger Punkt, möchte ich nur ganz kurz anreißen. Und zwar bei der Taufe legen wir ja unser altes Leben öffentlich ab. Wir sagen, es ist vorbei. Wir geben es in den Tod und stehen dann als neuer Mensch, so wie Christus auferstanden ist, wieder auf und sagen, Herr, jetzt lebe ich mit dir, du sollst mein Leben sein. Also wenn wir Christus angezogen haben und Gott, der Vater, uns ansieht, dann sind wir vollkommen gerecht in ihm. Du hüllst dich ein in Jesus Christus. Denk mal an früher mit den Gewändern. Stell dich das mal so vor. Genau. Warum ist das so wichtig, dass wir Christen das vor Augen haben? Weil wir einen Unterschied machen sollten gegenüber der Welt. Wer soll der Welt denn Gottes Gerechtigkeit zeigen, wenn nicht wir? Wer soll Jesus denn widerspiegeln, wenn nicht wir? Wer soll es tun, wenn wir nicht diesen Gerechtigkeitssinn in uns haben, dass wir wissen, Christus ist meine Identität. Ich bin mit Christus vereint. Wie soll es gehen? Wie soll sich diese Welt verändern, die Gott zum Thema Gerechtigkeit gar nicht mehr haben wollen, aber trotzdem Gerechtigkeit empfangen wollen? Es ist so verdreht. Wer soll es ihnen sagen? Ja, Gott stört die Menschen in dieser Welt. denn sie sind selbstgerecht. Jetzt habe ich hier eine Bibelstelle ausgelassen. Schlag mit mir auf, bitte Psalm 14, die Verse 1 bis 3. Wenn man diese Definition liest und sieht, Gott kommt da gar nicht mehr drin vor, hat auch der Psalm 14 eine Antwort. Psalm 14, die Verse 1 bis 3. Dort steht, genau, schlag die Ruhe auf. Dem Vorsänger von David, der Narr oder der Dummkopf, spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sehen wir das in dieser Welt? Was ist die Konsequenz daraus? Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht die Pharisäer übrigens. Der Herr schaut, Vers 2, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der nach Gott fragt. Fazit, Vers 3. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Jetzt könnte ich doch sagen, um nochmal auf das Beispiel mit Georg zurückzukommen, ich bin ja gar nicht so schlecht, ich habe doch nur den Fernseher von ihm geklaut. Andere, die töten jemanden. Nun, der jemand getötet hat, kann sagen, hey, er stand mir im Weg, ich habe ihm noch gesagt, er soll zur Seite gehen. Es ist quasi wie ein Unfall anzusehen. Ich bin ja auch kein Massenmörder, kann der Mörder sagen. Sag mal, hier steht es, aber nicht Psalm. Das ist aber nicht der Maßstab. Der Maßstab ist Gott selbst. Hier ist ein bisschen durcheinander. Wenn wir Richter 17, Vers 6 noch einmal anschauen, ich lese es einfach vor, ein kurzer Vers. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Und es herrscht dann Chaos. Schaut in die Zeitung rein, schaut in die Medien rein, schaut euch das Ganze an, wie das verläuft, wenn wir Gott aus unserer Mitte verstoßen. Jeder ist in seinen Augen selbstgerecht. Also dort draußen in der Welt sieht man das. Ja, andere Menschen müssen leiden. Es kommen sogar Menschen um. Wir lesen, können das nachlesen, Tausende von Menschen kommen um, weil Menschen nach Gutdünken meinen, ich habe das Recht, so und so zu handeln. Oder vielleicht auch sagen, der andere ist noch schlimmer als ich. Nun kommt es aber zu uns. Die wenigsten von uns haben jemanden umgebracht oder bei Georg einen Fernseher geklaut. Wie ist das mit uns? Für uns sind die Gebote auch so wichtig und auch das Thema Gerechtigkeit, weil sie unsere Beziehung sehr, sehr stark prägen. Wenn wir uns einhüllen, nicht in Jesus Christus, sondern in Selbstgerechtigkeit, dann werden wir keine tiefen Beziehungen haben. Ja, in der Zeitung steht Beziehungen zu Politikern und so weiter, aber wir, die wir hier sitzen, wir haben ganz intime, private Beziehungen zu unseren Freunden, zu unserer Familie. Wir sind viel tiefer in dieses Thema involviert, als wir vielleicht auf den ersten Blick sehen. Also mir ging es so. Und wir sollten es nicht so tun wie diese Welt. Gott verdrängen und sagen, hey, was ist aus dieser Welt geworden? Wir sollten nicht so sein, dass wir uns ins Auto setzen, die Lampe blinkt schon, hier der Tank ist leer, wir fahren noch gerade so einen Straßenrand, hatten noch 100 Kilometer Zeit, die Tankstelle aufzusuchen, rennen dann zur Tankstelle erbost und sagen, warum hast du mein Auto nicht getankt? Leute, so funktioniert das nicht. Wenn die Welt den Bach runtergeht und wir dann zu Gott laufen, irgendwann am Ende und sagen, Gott, wo warst du denn? Wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Warnungen erhalten und ich möchte das im Positiven noch einmal sagen. Wie gesagt, wir sind die Menschen, die den Unterschied machen. Wir sind die Menschen, die Menschen, die wir Gottes Gerechtigkeit reflektieren können in diese Welt. Durch uns Christen bekommen die Menschen wieder Wegweisung. Ja, es ist richtig, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Aber diese Menschen in unserem Umfeld, die brauchen noch nicht mal eine Bibel zur Hand nehmen, sondern sie brauchen uns. Wir sind ein Brief, gelesen von jedermann. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir in Christus absolut gerecht sind. Dass wir uns nicht verstecken brauchen. Ja, wir sehen in der nächsten Bibelstelle, dass das Gesetz der Maßstab ist und dass wir durch Glauben gerecht werden. Ich lese den Vers nochmal vor, 2. Korinther 5, Vers 21. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin. Wir haben gemerkt, wir schaffen es nicht ohne Christus, damit wir durch den Glauben gerecht werden. Vergessen wir eigene Leistung. Vergessen wir die Selbstgerechtigkeit. Wir werden Gott nicht mehr gefallen, wenn wir versuchen, aus uns heraus ein guter Christ zu sein. Das funktioniert nicht. Gerechtigkeit, halt mir einmal inne, Gerechtigkeit ist unsere Identität in Christus. Und was dann geschehen kann, das seht ihr an mir. Ihr habt für mich gebetet, ich stehe heute Morgen hier vorne. Meine Frau hat gesagt, vergiss es, mit dem Husten, mit allem, sag das Ganze ab. Wir schaffen es auch kräftemäßig nicht hier, dieses Übernachtungswochenende, sag das ab. Wisst ihr, Gott ist gut, Gott ist treu. Und manchmal braucht es auch etwas Zeit. Ja? Ich wollte gern sofort gesund sein, das könnt ihr mir glauben. Wenn die Luft wegbleibt, man sich nicht mehr konzentrieren kann, man die Arbeit abbrechen muss. Ich habe so gesehen einen Bürojob, habe meinen Chef angerufen, mittags schon, und sage, ich kann nicht mehr. Wenn die Luft nicht da ist, arbeitet das Gehirn nicht. Man kann es vergessen, man wird total müde, kann alles vergessen. Am liebsten jetzt sofort gesund sein. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr das genauso macht wie ich. Und zwar, dass ihr dem Wort Gottes vertraut und die Bibel zur Hand nehmt, in dem Bewusstsein, ich bin gerecht vor Gott, dem Vater. Ja? Jakobus 5, Vers 16. Ich habe auch übrigens die Ältesten gerufen, sie haben mich gesalbt, sie haben für mich gebetet, die Hände aufgelegt. Und ich dachte, okay, am nächsten Tag, jetzt muss ja der Durchbruch kommen. Nein, aber betet weiter, wenn ihr in Not und Sorgen seid, betet weiter. Der Herr lebt und er hilft. Jakobus 5, Vers 17 bis 18. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und bitte, diesen Satz. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Geschwister, wenn ihr wisst, ich bin gerecht, dann könnt ihr Berge versetzen. Dann könnt ihr wirklich Berge versetzen. Ein Trost, Vers 17. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ich möchte euch Mut machen, dass es nicht auf unseren Glauben drauf ankommt, weil ansonsten wäre die nächste Geschichte nämlich gar nicht geschehen, sondern es kommt auf unseren großen Gott drauf an. Wie ihr wisst, vielleicht habt ihr es auch heute Morgen gesehen, wir haben 3 Kinder, haben eine christliche Freizeit besucht, dadurch sind dann alle krank geworden. Wie das manchmal so ist, viele Kinder, viel Krankheit. Unser Kleiner hat sich eines Morgens ans Ohr gefasst und geschrien, furchtbar laut geschrien. Das hat er mehrmals gemacht, wir sind zum Arzt gegangen, die Ärztin sagt, das Ohr ist rot. Also nicht nur einfach rot, sondern es ist dunkelrot. Es ist eine starke Mittelohrentzündung. Sofort Antibiotika nehmen. Haben wir Antibiotikum gegeben. Es war mittags. Am Abend waren wir dann wieder dran, Antibiotika zu geben. Ich habe das Fläschchen in der Hand gehabt, war ein bisschen kleiner natürlich. Löffel schon in der Hand. Da sagt unsere Tochter, wir waren alle zusammen im Kinderzimmer versammelt. Biblische Geschichte, Gebet, wie das halt so ist am Abend. Da sagt unsere Alina mit 8 Jahren, also ich würde ihm das nicht geben. Da stehst du da, ne? Der kleine Mann hat Schmerzen ohne Ende. Ich würde ihm das nicht geben. Ja, wieso? Naja, sagt sie, ich war in der Kinderstunde. Vielen Dank an Judith. Ist sie da, Judith Göbel? Oder auch wieder in der Kinderstunde. Ich war in der Kinderstunde und da haben wir eine Geschichte gehört von Jakob und Esau. Und hätten die da auf Gott vertraut, dann wäre das alles nicht so schlimm gekommen. Und ich finde, wir sollten jetzt Gott vertrauen. Stehst du da? als Prediger, als Mitglied im Leitungskreis, als Familienvorsteher oder was auch immer man noch alles sagen mag, da wirst du ganz klein und überlegst, und sie hat recht. Sie hat recht. Ist ein starker Schritt, wo der Arzt doch sagt, nimm die Medikamente, nimm sie. Dringend. Ich rate dir das, nimm das. Meine Frau saß mit dem Kleinen auf dem Boden. Ja, der läuft ja überall rum, setzt sich dann hin und so. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ihm die Hände aufgelegt und haben alle gebetet. Mein Gebet war, Herr, ich bringe dir deinen Sohn, ich bringe dir dein Kind. Bitte dich um Heilung. Ich bitte dich darum, dass du eingreifst, dass du meinen Kindern zeigst, dass du lebst. Ich weiß nicht, was richtig ist. Das ist so. Ich bin wie ein dummes Schaf. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Aber ich bitte dich um ein Zeichen, dass wenn er durchschläft, und das ist jetzt total unwahrscheinlich mit so starken Schmerzen, dann ist es dein Zeichen, dass du ihn gesund machst. Wenn nicht, wir brauchen das Zeichen. Nicht, dass ihm dadurch nur schlechter geht. Wenn nicht, geben wir ihm nachts Antibiotikum. Und dann nehmen wir das auch aus deiner Hand. Ja, der kleine Mann ist aufgewacht um 5 Uhr, ruft ganz laut, Mama, Papa, und schläft dann weiter. Er steht morgens auf, rennt durch die Gegend, ist am Lachen, am Spielen und nicht so am Tag wie davor, wo er einfach müde war, viel geschlafen hat, viel geschrien hat. Er war völlig ausgewechselt. Und liebe Gemeinde, es ist unmöglich, dass sowas geschieht. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Was ist passiert? Es waren hier gerechte Leute, die gebetet haben. Und die ganzen Psalmen sind davon voll, dass Gott auf die Gerechten sein Auge richtet, dass er auf die Gerechten aufmerkt, dass er sie im Blick hat. Und ich möchte euch Mut machen. Wir haben jetzt nur das Thema Gebet angesprochen. Zum Thema Gerechtigkeit gibt es deutlich mehr noch zu sagen. Aber vertraut eurem Herrn. Ihr seid gerechtfertigt in Jesus Christus. Natürlich, wenn euch Sünden bewusst sind, bekennt sie. Ja, steht ja hier auch drin. Bekennt also einander eure Sünden. Bekennt eure Sünden und glaubt daran, dass das, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also auch das, was ihr gar nicht bekannt habt, weil ihr vielleicht nicht mehr davon wusstet. Ihr seid gerechtfertigt in Christus. Wenn ihr das mitnehmt, dann war das wirklich eine gute Predigt. Wie kann man dahin kommen, das zu glauben? Es ist absolut notwendig, dass wir uns als Christen in ein Umfeld begeben, nicht der Pharisäer, wo viele fromme Leute augenscheinlich sind, sondern dass wir uns dorthin begeben, wo wir Wegweisung, Unterweisung bekommen, aber auch Zurechtweisung. Sprüche 1, die Verse 1 bis 3. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe. Dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit ja, quasi mit sich bringt. Das hier ein bisschen abgeschnitten, könnt ihr aber gerne nochmal weiterlesen. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, glaubt daran, dass Gott sich durch eure Situation verherrlichen möchte. Er ist gut, er ist gerecht, er ist treu. Ich habe jetzt 2 Zeugnisse gegeben. Ich denke, dass viele von euch auch ein Zeugnis geben kann, wie Gott eingegriffen hat. Und denkt nochmal zurück, wie das war in der Not. Es ist nicht schön, es ist nicht einfach. Aber Gott möchte sich verherrlichen durch seine Gerechtigkeit und um seines Namens willen. Psalm 143, Vers 11. Um deines Namens willen, Herr, erhalte mich am Leben. Durch deine Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Jetzt die Frage zum Abschluss oder die Fragen zum Abschluss an euch. Was kannst du heute tun? Frage dich, wo du immer oder immer wieder mal versucht hast, Leistung zu erbringen, damit du Gott ein Stückchen besser gefallen kannst. Vielleicht hast du das auch als Grundlage genommen fürs Gebet, dass du gesagt hast, wenn ich statt 5 Minuten jetzt eine Viertelstunde in der Bibel lesen würde, dann würde Gott auch mein Gebet erhören. Vergesst es. Wenn du anfängst oder mittendrin bist, Selbstgerechtigkeit zu üben, und das ist Selbstgerechtigkeit, ich muss noch frommer werden, damit Gott dann dies oder jenes für mich macht. Alles ist Gnade, haben wir schon in der Einleitung gehört. Wenn wir also beginnen, mit dieser Selbstgerechtigkeit zu hantieren, dann, ich muss es euch einfach so sagen, wie es ist, dann schmälern wir das Opfer, das dort am Kreuz geschehen ist. Denn Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und er hat nicht gesagt, aber der Andi muss noch dies und jenes tun. Es ist vollbracht. Und wenn wir das verstehen, dann können wir jetzt auch gleich aufstehen und Gott gemeinsam loben, ihm danken für das, was er getan hat. Und dass alles von ihm ausgeht. Und jetzt die Frage nochmal. Bin ich, bist du gerechter als die Pharisäer? Ich würde sagen, ja, wenn ich an Jesus Christus glaube. Denn er ist meine Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit in Jesus Christus, die vor Gott gilt. Lasst uns aufstehen. Ich möchte euch einen Satz noch sagen, bevor wir ins Gebet gehen. Wenn wir heute verstanden haben, folgender Punkt, dann ist es wirklich genug. Christus allein genügt. Lasst uns aufstehen und Gott anbeten. Du hast für uns die Gerechtigkeit geschaffen. Du hast einen Weg gesehen, den einzigen, den es gibt, nämlich deinen Sohn hinzugeben. Ich preise dich dafür, dass wir ja nicht so sein müssen wie die Pharisäer, die immer wieder bedacht sein mussten, nichts falsch zu machen, die immer in ständiger Spannung leben mussten. Herr, ich danke dir dafür, dass du alles vollbracht hast. Herr Jesus, du hast dich für uns hingegeben. Ich preise dich dafür, dass es wahr ist, dass du der Sieger bist am Kreuz. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du auch meine persönliche Eintrittskarte in den Himmel bist. Danke, dass allein der Glaube rettet. Habe Dank dafür, dass wir nicht mehr irgendwas vorweisen müssen. Du siehst, dass wir das gar nicht können. Ich danke dir dafür, dass du unsere Strafe auf dich genommen hast, dass wir nun Frieden haben mit dem Vater. Habe Dank dafür, dass wir auf dieser Erde gesehen werden, wie auch die Pharisäer. Ich danke dir dafür, dass wir hier das Licht sein dürfen, das die Dunkelheit erhält. Dass wir nicht zurückschrecken müssen vor der Dunkelheit, die kommt, sondern wir erhellen die Dunkelheit, weil du in uns lebst. Es gibt so viele Gründe, dir zu danken. Nicht nur für das, was du an uns tust, auch an mir persönlich, an meiner Familie, sondern wir können dir danken für das, was du bist. Du bist ewig, hast Gedanken des Friedens über uns. Welch eine Gnade, welch eine Liebe. Ich kann das nicht verstehen, möchte dir aber von Herzen dafür danken. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass wir das, was wir heute gehört haben, auch umsetzen, dass wir dich wirklich suchen und dass du immer mehr zu unserer Identität wirst, dass wir uns wieder zurück dahin begeben, wie du es gedacht hast, dass wir werden wie du, dass wir ein Abbild deiner Herrlichkeit werden. Und ich bitte dich darum, dass du das tust und dass du auch die Mutlosen hier in diesem Raum oder die Predigt vielleicht später hören, auferbaust. Ich danke dir dafür, dass es immer noch Hoffnung gibt, denn du bist unsere Hoffnung und dich beten wir an. Amen.